Seitenwechsel von links nach rechts. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich auch nochmal zu diesem Gottesdienst heute. Teil 2 unserer Reihe Jesus kam als Licht in diese Welt. Wie kam er in deine Welt? Lass mich zu Beginn nochmal kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du der Mittelpunkt bist. Vater, und ich preise dich, dass du Menschenherzen bewegst und dass du Geschichte schreibst mit Menschen, die dir begegnen, Vater. Und wir wollen uns ganz neu wieder darauf einlassen. Ja, raus aus unserer Blase, aus unserer christlichen Blase hin zu sehen, dass du gerade in dieser Zeit jetzt Herzen berührst und dass wir neu von dir lernen dürfen, deine Liebe zu spüren. Amen. Ja, ich habe mich gefragt, auch beim letzten Mal schon, haben wir wieder so ein Gespür, haben wir wieder ganz neu so ein Herz für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und momentan sind wir in der Adventszeit, jetzt schon das dritte Licht. Und ich habe mich so ein bisschen an 1. Timotheus 1 erinnert, in Vers 15, da steht, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Jesus kam auf diese Welt, um das Verlorene zu suchen. Und wie so oft frage ich mich zwischen diesen ganzen Bräuchen und Liedern und diesen Gepflogenheiten, die wir jetzt alle so erleben, ist mir als langjähriger, entschiedener Christ eigentlich noch die Heilsgeschichte eigentlich noch so bewusst? Kann ich diese Dimension des Menschwerdens von Christus überhaupt noch so richtig begreifen? Was bedeutet es eigentlich Errettung, dass wir ja feiern, dass wir mit Weihnachten noch so zelebrieren? Wir wissen, dass Jesus kam in diese Welt, wir sind errettet. Was heißt es eigentlich? Und ich glaube, es ist gut und richtig, dass wir uns als Gemeinde, dass wir uns in der Gemeinschaft treffen, um im Glauben zu wachsen, dass wir uns auch gegenseitig auferbauen in all dem, so wie es ja auch im Hebräerbrief auch angemahnt wird. Und wir haben es auch eine Reihe gehabt, ihr könnt euch noch erinnern, dieses Jahr, wo es darum ging, die Auferbauung in der Gemeinde. Wozu Gemeinde? Wozu kommen wir denn? Was ist so die Quintessenz? Was möchte ihr eigentlich, dass Jesus wir in Gemeinschaft erleben? Und haben wir ganz viel erlebt, deshalb ist es gut, dass wir uns als Christen auch regelmäßig treffen. Aber darüber hinaus sagt Jesus trotzdem klar und deutlich, dass wir Gläubige sind, die gute Botschaft in die Welt hinaustragen sollen, damit jemand errettet werden kann. In Johannes 20 steht, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sollen dieses Licht sein für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und das Spannende dabei ist, wie wir auch schon das letzte Mal mitgekriegt haben, es gibt keine allgemeine Gebrauchsanweisung, wie es funktioniert. Sondern es ist alles irgendwie kreativ, individuell, weil Gott einfach auch kreativ ist. Und jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, hat seine eigene Wunden, hat sein eigenes Erlebnis, seine eigene Geschichte. Und wir brauchen, glaube ich, wieder so dieses Sendungsbewusstsein, dass wir Menschen zuhören, dass wir sie wahrnehmen, ihnen auf sie zugehen, wenn wir den Eindruck haben, sie brauchen jetzt wirklich auch die Liebe und einen Impuls, das richtige Wort. Und damit wir wieder ein Stück weit lernen, wie das funktioniert, dass wir wieder wahrnehmen, was es bedeutet für jemand, der Jesus nicht kannte und plötzlich durch ein Ereignis oder eine Person Christus begegnet ist. Da haben wir heute nochmal zwei Gäste und ich möchte euch ganz herzlich nochmal begrüßen, Simon und Marco, dass ihr uns eure Geschichte heute Morgen erzählt. Und ich darf euch schon mal auf die Bühne bitten, zu mir den Julian mit dazu. Der Julian unterstützt mich heute. Ihr dürft in die Mitte, Simon eins rüber zum, wunderbar. Unsere roten Sessel, die wir dazu heute haben, ich habe es vorhin schon erwähnt, die haben tatsächlich eine Geschichte. Die standen schon am Nagoldufer und haben Leute beherbergt, die uns ihre Geschichte erzählt haben oder für die gebetet wurde. Von dem her dürft ihr euch heute privilegiert fühlen. Ja, herzlich willkommen. Wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen, auch wie wir und was wir heute Morgen machen. Und ich habe dann gemerkt, ja, manche Dinge sind gar nicht so weit weg. Gerade bei dir, Marco, war es ja schon so, wir sind ungefähr wahrscheinlich gleich alt oder ähnlich alt. Und wir hatten tatsächlich eine vielleicht einen gemeinsamen Start. Ich habe mitgekriegt, du warst in der Jungschar beim CVDM. Ich war in der Jungschar beim EC in der Stadtmission hier in den Gebäuden. Wir haben beide das Evangelium gehört, sage ich mal. Wir haben beide mitbekommen, was es geht, weil wir als Jungs dann uns irgendwie auch beschäftigen mussten. Wir wurden von unseren Eltern reingesteckt wahrscheinlich, weil es gut war. Und trotzdem gab es unterschiedliche Werdegänge. Ich habe festgestellt, ja, meine Eltern waren gläubig, meine Mutter hat mir viel mitgegeben. Und Jungschar war für mich schon Startpunkt in den Glauben, aber für dich war das wahrscheinlich nicht so. Und deshalb spannend, dass wir tatsächlich, so wie wir da sitzen, doch ganz unterschiedliche Vergangenheiten haben. Erzähl mal, wie war das bei dir, dein Leben ohne Jesus, ohne Licht, was ist da passiert?
Also in meiner Familie selber war Christus unbekannt. Also ich bin im Elternhaus aufgewachsen, wo eigentlich nur Christus fern war, wo keine Liebe da war, groß. Ich habe mir meine Liebe erarbeiten müssen. Ich musste brav sein, gehorsam. Ansonsten hat es eine hinten drauf gegeben, also Misshandlung. Ja, und so bin ich groß geworden, ohne große Vaterbeziehung, weil er oft nicht da war. Er war in der Arbeit, daheim, weil er war Goldschmidt, abends zu Hause. Und dann wurde Heimarbeit gemacht. Und am Wochenende war seine Vereine wichtiger wie die Familie. Und so war das fern von mir. Und ja, wo ich dann zu 10, 11 war, da hat mich mein Nachbar angesprochen, ob ich nicht mal mit wollte in die Jungschar. Und so bin ich dann in die Jungschar gekommen, weil ein Fußballturnier da war, wo die Jungscharer gegeneinander gespielt haben. Und so habe ich das erste Mal so von Jesus gehört. Dann auch später nach der Konfirmation im CVDM. Was aber war, durch die Prägung vom Elternhaus, sage ich mal, konnte ich keine Bindung zu Jesus aufbauen, den liebenden Vater. Das war für mich fremd. Es war so, ich sehe ihn am Kreuz hängen, er hat alles für mich getan, aber ich muss gehorsam sein, ich muss das erledigen, Werke machen, die Werksgerechtigkeit. Und ja, so war das bei mir in der Kindheit.
Also du hast quasi schon Jesus gekannt und über Glaube Bescheid gewusst und trotzdem war irgendwie die Beziehung nicht da.
Genau, die Beziehung war nicht da. Durch so wie es früher war, ich kann das nicht loslassen. Ich hatte den Schmerz in mir und ich kann den nicht vergeben zu dem Zeitpunkt, weil das war mir fremd.
Wir hatten beim letzten Mal natürlich auch Gäste und da war es tatsächlich so, dass erstmal gar keine Beziehung da war in irgendeiner Form. Interessant ist jetzt natürlich, ja, du wusstest, worum es ging, vom Verstand her, und trotzdem war das irgendwie kein Thema. Gab es dann irgendwie dann Phasen, wo du nach Alternativen gesucht hast, weil irgendwie will man ja sein Herz füllen mit Dingen, wenn man eine Leere spürt. War da irgendwann der Moment, wo du gemerkt hast, okay, andere Dinge sind wichtiger, andere können das auch irgendwie füllen? In Anführungszeichen, sage ich mal.
Ja, es gab viele Dinge. Also bei mir war es dann so, ich habe dann nebenher, ich war wohl im CVJM, habe dort auch meine Frau kennengelernt dann zu dem Zeitpunkt. Aber das war dann nicht genug, klar. Ich hatte dann im Sport meinen Erfolg gesucht, habe mich beruflich weitergebildet, dass ich dort Erfolg habe. dass ich dort weiterkomme, dass ich so Anerkennung kriege bei meinen Mitmenschen, weil ich durch Leistung geprägt war. So hatte ich dann die Weiterbildung zum Techniker gemacht, habe dort in meinem Beruf dann mich hochgearbeitet, vom Auszubildenden dann zum Techniker, zum stellvertretenden Abteilungsleiter, und so hatte ich dort im Beruflichen meinen Erfolg. Aber im Herzen war es leer. Dann war die Familie da. Ich wollte dort ein Vater sein. Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen arg weit gesprungen. Aber ja, ich habe im CFD meine Frau kennengelernt. Und wir haben dann zusammen die Zeit gebracht. Und wo ich dann angefangen habe, meinen Techniker zu machen, war der CFD schon ein bisschen weiter in den Hintergrund gerückt. Weil vom Zeitlichen her, ich habe das auf der Abendschule gemacht, war dann keine Zeit mehr da. Und so habe ich immer mehr Abstand von Gottes Wort gehabt und habe aber dann das in der Familie gesucht. Wir haben dann geheiratet, eine Tochter bekommen, ja, und so, also in der Welt habe ich mein Heil gesucht.
Eigentlich was, wo ich sage, das kennt fast jeder, weil ich glaube, jeder so ein bisschen das durchläuft. Beziehungsphase, man lernt seine Frau kennen, man heiratet Kinder, so das typische schwäbische Denken, Häusle, Familie, Kind. Und trotzdem irgendwie, du hast gesagt, du hast dich dann entfernt. Ja. Wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, irgendwie jetzt mir fehlt was? Oder es ist irgendwo, und dann passiert auch in dem Moment was, wenn man merkt, so geht es nicht mehr weiter.
Ja, also ich habe Lehre gemerkt, ich habe eigentlich die Erfüllung in dem alles gut, habe auch gemerkt, das bringt mir nicht weiter. Ich habe dann auch im Sexuellen, ich bin nicht körperlich fremdgegangen, habe aber Filme angeschaut, wo nicht unbedingt förderlich waren. Und so bin ich dort, das habe ich hier noch gebaut, alles da gewesen. Von außen hat alles sehr schön ausgesehen, aber innerlich war ich leer. Und dann kam das Wort von meiner Frau nach 10 Jahren Ehe, dass sie nichts mehr für mich empfindet, tut, dass es aus ist, so kann es nicht weitergehen, und wir haben uns voneinander getrennt. Und so war dann ein Scherbenhaufen da, wo ich mich dann auch angefangen habe, auf die Suche zu gehen.
Also es musste quasi was passieren, dass es irgendwie, du das Gefühl hattest, okay, jetzt stimmt was nimmer. Dieses Ganze nebenher, alles was so lief, es musste irgendwie ein abruptes Ende finden. Und es ist passiert, mehr oder weniger. Und dann kam der Gedanke, okay, jetzt muss ich was ändern? Oder bist du nochmal so in ein Loch reingefallen?
Also die ersten paar Wochen war schon ein Loch da, und dann merkte ich, so wie es alles war, geht es nicht weiter, weil es hat ja in diese Situation reingeführt. Und dann habe ich mich geöffnet nach außen, habe auch mit Leuten drüber gesprochen. Ja, in so einem Gespräch dann hat mir ein Arbeitskollege gesagt, ja, er hat da was Schönes und so weiter, er kennt Jesus und andere. Und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht und habe aber dann festgestellt, dass ich in der Esoterik gelandet bin.
Also vom Regen in die Traufe quasi. Genau. Ja, jetzt finde ich spannend, weil im ersten Moment denkt man, ja, das kommt jemand und erzählt dir was von Jesus und jetzt ist ja alles gut, weil das ist der Moment, wo man sagt, wow, erkannt, und jetzt ein neuer Aufbruch, aber es war erstmal nicht so, weil es wurde noch ganz spannend wahrscheinlich, oder?
Ja, es wurde ganz spannend. Klar, er hat einen Punkt angesprochen durch dich, Jesus kannte ich ja von der Vergangenheit, und dann hat er gesagt, aber Jesus ist anders, er liebt dich, und dann war es so, dann bin ich mit ihm mitgegangen auf verschiedene Seminare. Und bei dem Kreis, wo ich so war, war es dann so, da war alles erlaubt. Da war Buddha, da war der Hinduismus, so Religionen, Yoga und alles dabei. Und ich habe dann gelernt, dass man sich leer machen durch Meditationen, durch bestimmte Sachen. Und ja, und habe die geistliche Welt dort aber kennengelernt. Ich wusste, dass es dann mehr geben tut wie die reale Welt. Weil durch geistliche Seile und was so alles Verpraktiker gab, bin ich da dann weitergekommen. was dann sind, ja, und das ist dann so weitergegangen, 4, 5 Jahre. Und ich habe halt immer mehr eine Abhängigkeit gemerkt. Ich bin, einerseits war ich kurz erfüllt, aber das hat nicht lange gehalten, das hat 1, 2, 3 Tage und so musstest du immer mehr und mehr und mehr machen. Und auf der einen Seite hat sich ein bisschen was verbessert, auf der anderen Seite ist dann aber wieder weggenommen worden und hat sich dann wieder verschlechtert, das Ganze.
Also schon interessant, es hat so den Ansatz, wie das, was Christus ja tut, er befreit einen, man soll ja abhängig von Jesus werden, aber es war eine falsche Abhängigkeit. Also noch nicht das, was eigentlich dann passieren sollte. Genau, an dem Punkt machen wir mal einen kurzen Stopp und ich übergebe Julian. Simon, du hast auch eine interessante Vergangenheit.
Aber bevor du reden darfst, Simon, wollte ich erstmal an die Gemeinde die Frage stellen, wie sieht es denn aus? Kommt irgendjemand von euch der Simon bekannt vor? Ja, kannst du zuordnen? Der Simon hatte nämlich schon Auftritte im Endzaunpark-Gottesdienst als Rapper. Aber heute sitzt er ganz brav bei uns.
Ja. Immer ganz brav.
Werden sehen. Ja, Simon, nimm uns doch mal gerade rein, wie dein Leben so seinen Lauf genommen hat, aber noch ohne Jesus.
Also ich bin aufgewachsen eigentlich in einer christlichen Familie, aber ich habe davon nie viel mitbekommen. So, man ist zu Weihnachten in die Gemeinde gegangen, an Ostern in die Gemeinde. Ich weiß noch, dass mein Vater ab und zu gebetet hat abends vorm Schlafen, aber sonst habe ich eigentlich nicht viel davon mitbekommen. Und ähnlich wie bei dir auch, ich hatte eigentlich keine Beziehung zu meinem Vater. So, nicht weil irgendwas passiert ist, sondern es war einfach komplett distanziert. Ich kann selber nicht sagen, warum. Aber gerade als Junge braucht man so ein männliches Vorbild. Und da ich das bei meinem Vater nicht gefunden habe, habe ich es dann draußen in der Welt gesucht. Bei mir war es dann tatsächlich auch im Rap, also im Deutschrap leider. Und da geht es halt sehr viel um, ich sag mal, Kriminalität, Drogen und das ganze Zeug. Und ich habe dann da meine Identität gesucht, würde ich sagen. Und bin dann relativ früh abgerutscht dahin. Habe sehr früh angefangen mit Alkohol trinken, bin dann schnell rüber zum Kiffen, habe auch angefangen, das zu verkaufen. Bin dann wiederum schnell rüber zu Amphetamin und Kokain und habe mich eigentlich dort drin gesehen und da meine Identität gesucht.
Auch du hast eine krasse Vergangenheit mit deinem Vater. Was ist denn da genau passiert?
Wie gesagt, passiert eigentlich gar nichts. Also es gibt auch wenige Erinnerungen, was ich mit meinem Vater so erlebt habe, muss ich sagen. Es war nie irgendwas Gewalttätiges oder sowas, sondern einfach komplett distanziert. Also gerade jetzt zum Schluss habe ich dann auch nur noch mit ihm alleine gelebt zusammen. Und es gab Tage, da haben wir uns nur guten Morgen, guten Abend gesagt und das war's.
Und dann, du sagst, du bist in einer eigentlich christlichen Familie aufgewachsen. Wo würdest du denn sagen, hast du schon in dieser Zeit irgendwie Gottes Reden oder Gottes Wirken an deinem Leben gespürt? Oder Menschen, die für dich gebetet haben oder dir was gesagt haben vom Evangelium?
Also damals in dieser Zeit, muss ich sagen, habe ich es eigentlich gar nicht gemerkt. Klar, jetzt im Nachhinein sind einige Sachen bewusst geworden, aber zu der Zeit damals war ich eigentlich komplett davon entfernt. Es war einfach so was. Wie soll man es beschreiben? Man hat es gehört, aber es war nicht lebendig, es war nicht real. Es war einfach irgendeine Geschichte, die einem erzählt wurde und so war das. Ich hatte halt im Kopf so, okay, ich kann ja, wenn ich 70, 80, 90 bin, kann ich mich noch Jesus zuwenden, kann mich vielleicht bekehren, kommt dann in den Himmel, aber jetzt will ich erstmal mein Leben so weiterleben, wie ich es jetzt lebe praktisch.
Und auch bei dir musste was Krasses passieren. Was genau war das, damit du gemerkt hast, dass was falsch läuft?
Also wie gesagt, ich war dann sehr im Drogensumpf, sag ich mal, in dem ganzen Umfeld unterwegs. Hab dann mit ungefähr 18, 19 habe ich angefangen, dadurch Panikattacken zu bekommen, Angststörungen zu bekommen. Habe das aber trotzdem weitergemacht. Und eigentlich bis jetzt vor 4 Jahren, bis ich dann 31 ungefähr war, hat sich ein damaliger bester Freund hat sich selber erschossen. 2 Freunde sind dann an Drogen gestorben. Und wie gesagt, ich habe mit meinem Vater zusammen gewohnt und habe den dann tot zu Hause aufgefunden. Und das war dann so ein Scheideweg. Davor habe ich irgendwie immer gedacht, so wie gesagt, ich kann mich später noch bekehren, ich lebe ja so lange und so. Und das hat mir so gezeigt, ey, unsere Zeit hier ist begrenzt, es kann eigentlich schneller vorbeigehen, als man denkt.
Und wie ging es dann weiter, sodass du langsam in Kontakt mit Jesus und dem Evangelium gekommen bist?
Also eigentlich könnte man ja denken, dann hat es so Klick gemacht, aber leider ging es bei mir dann erstmal noch in die andere Richtung. Dadurch, dass mit meinem Vater die Beziehung nicht da war, und ich hatte auch immer gedacht, so irgendwann wird es ja wieder, ich kann ja mit ihm reden und so alles. Aber dann, als ich einen Tod aufgefunden habe, war so plötzlich, ey, jetzt wird es nicht mehr besser, also ich kann jetzt nichts mehr machen. Und dann wurden auch gerade diese Drogen so ein Zufluchtsort, einfach um Gedanken auszuschalten, das zu vergessen und so. Und ich muss sagen, ich habe einen Kollege von früher schon gehabt, Viktor Anelko, mit dem ich auch im Enzaum-Park dann war. Und der hat sich irgendwann bekehrt, aber dann hat sich der Kontakt verloren, weil sich einfach die Interessen dann getrennt haben. Aber ich hatte noch seine Nummer und er hat ab und zu so Bibelverse gepostet und die habe ich gelesen. Ich muss dazu auch sagen, meine Mutter ist irgendwann ausgezogen, weil meine Großeltern Pflegefälle wurden. Und wenn ich sie besuchen gegangen bin, hat sie mir von Jesus erzählt, hat mir Predigten gezeigt. Aber mich hat es eigentlich nicht interessiert, aber ich habe es aus Liebe zu meiner Mutter natürlich dann doch angehört. Und genau, dann war ich eines Abends wieder mit meinen Kollegen unterwegs. Wir haben halt Drogen genommen und das ganze Zeug gemacht und sind dann, ich sag mal, zufällig aufs Thema Glauben gekommen. Und dann habe ich gesagt, ich kenne da einen Kollege, der geht in die Gemeinde, schreibt ihm jetzt, dass wir auch in die Gemeinde kommen, einfach aus dem Nix. Habe ihn dann tatsächlich nachts geschrieben, dann der Abend ist weiter so verlaufen und am nächsten Tag habe ich gesehen, er hat geantwortet. Dann habe ich gedacht, ich muss jetzt zu meinem Wort stehen und bin dann tatsächlich sonntags in die Gemeinde. Meine Kollegen von damals leider noch nicht, aber wer weiß, bei Gott ist nicht so möglich.
Was hat dich denn dann jetzt berührt dort in der Gemeinde, sodass du gesagt hast, ich muss da irgendwie am Ball bleiben?
Ich bin in eine brasilianisch-deutsche Gemeinde dann gegangen, Heile unser Land hier in Pforzheim, falls das jemand kennt. Und ich weiß noch ziemlich am Anfang gab es da sowas, das nennt sich Treffen mit Gott. Da ist man praktisch Freitag, Samstag, Sonntags in der Gemeinde. Man gibt auch sein Handy ab und alles, dass man wirklich fokussiert und konzentriert ist. Und ich weiß noch ein Punkt dort, man hat dann praktisch auch so die Sachen aufgeschrieben, was man schon alles gemacht hat und so. Und dann ein Punkt dort habe ich dann das erste Mal, würde ich sagen, so wirklich Sündenerkenntnis auch bekommen. Weil davor habe ich gedacht, so das ganze Drogenzeug und sowas, damit schade ich ja nur mir selber und das ist ja eigentlich egal, sage ich mal. Und dort habe ich das erste Mal gemerkt, so das, was ich mache, ist auch falsch vor Gott. Und genau so hat es dann eigentlich bei mir alles den Lauf genommen.
Und du hast also Sündenerkenntnis gehabt und verstanden, das ist falsch vor Gott, was ich tue, obwohl du eigentlich geglaubt hast, niemanden zu schaden damit, richtig?
Ja. Genau, also das Problem war, ich hatte dann praktisch das Kopfwissen, dass die Sache falsch vor Gott war, aber es war noch nicht in meinem Herzen drin. Und dadurch, dass ich, wie gesagt, in dem ganzen Umfeld auch unterwegs war, war ich dann, ich sag mal, auf zwei Hochzeiten. Also ich habe praktisch mein altes Leben weitergelebt, bin dann zu Viktor in meinen Hauskreis gegangen, Gemeinde bin ich mal hin, mal wieder nicht hin, mal waren wir samstags davor feiern, sonntags bin ich dann in die Gemeinde gegangen, weil wie gesagt, das Problem war, es war dann viel in meinem Kopf, aber in meinem Herzen einfach noch nicht.
Ich würde gerade mal den Ball wieder zurückgeben. Marco, wie war es denn bei dir, dass du den Schritt gefunden hast zu Jesus? Also was musste da passieren?
Eigentlich ist ein Ding, was nur Gott bewirken kann. Also, wie gesagt, ich war ja in der Esoterik, war dann immer auch wieder auf Seminaren, auf Workshops. Und bei denen, wo ich dann war, das war Roland und Maren aus Balingen, die hatten auch wieder ein Seminar. Und ich war dann dort und auf einmal vererzählen die von Jesus Christus, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass ich nur durch ihn zum Vater komme zu, und weil sie hatte eine Bekehrung ein halbes Jahr davor oder Jahr davor, und sie habe dann in ihre Workshops nur noch von Christus geredet und gezeigt, was der Weg ist und wie. Und dann bin ich wieder neugierig geworden, habe das erkannt und bin dann immer öfter zu ihnen gegangen, habe mit ihnen geredet und gesprochen und habe dann gemerkt, dass das alles andere, was ich jetzt gerade gemacht habe, mich nirgends hingebracht hat, dass das der falsche Weg war, dass es mich ausgelaugt hat, dass ich nur durch Jesus weiterkommen tue, dass ich so zum Vater kommen tue. Und ich habe auch dort eine Liebe langsam erfahren, gespürt in meinem Herzen, dass ich angenommen werden kann, dass ich ja Liebe geliebt bin, also für das, so wie ich war und so wie ich bin. Und so war es dann, so, wie ich wieder Kontakt zu Jesus gefunden habe.
Also in der Esoterik.
Genau.
Jesus gefunden. Also ja. Gottes Wege mal wieder, ne?
Das sind Gottes Wege, genau, das sind so unnatürlich, aber wie gesagt, Gott ist alles möglich.
Ich finde das ein guter Gedanke oder auch ganz wichtig, dass wir einfach sehen, ja, Gott ist wirklich da, wo wir uns befinden. Ja, es gibt keine Zone, sage ich mal, wo Gott nicht drin ist. Und so verrückt sie einfach sein kann, ja, ob das wirklich in religiösen Dingen ist, ja, wo Menschen einfach merken. Wir haben ja auch festgestellt gehabt, dass gerade momentan in der muslimischen Welt ganz viele eine Jesusbegegnung haben durch Träume, weil sie keinen Zugang haben. Ja. Das Gott lässt sich durch nichts aufhalten. Mir ist eingefallen, wo du das sagst, ja, ich glaube, Paulus in Ephesus, der dann irgendwann bei den ganzen Göttern stand und über diesen unbekannten Gott gelehrt hat, ja, da war ja auch so eine Vielfalt da und trotzdem kamen Menschen auch durch Nachdenken drauf, irgendwann, irgendwas stimmt jetzt nicht, es gibt einen wahren Gott. Also ich glaube, in der heutigen Zeit brauchen wir so immer auch diesen Fokus, dass wir sagen, ja, Gott ist nicht nur jetzt in der Gemeinde, sondern Gott ist wirklich draußen, da, wo Menschen sind, und er offenbart sich ihnen. Und das ist echt schon der Knaller, ein Stück weit. Genau. Was hat sich denn alles verändert, wo du gesagt hast, irgendwann, okay, du hast Entscheidung irgendwann getroffen, für Jesus gemerkt, okay, du brauchst jetzt du brauchst ihn in deinem Leben, du brauchst Entscheidungen. Was hat sich denn alles verändert?
Als ich dann Ja zu Jesus gesagt habe, war es ein Weg, der hat dann angefangen. Einmal wurde ich befreit von, wie gesagt, von der Pornosucht, dass ich da weggekommen bin. Und es war auch die Wege, dass ich wieder vergeben konnte. Ich habe ein Vaterbild bekommen, wie mein Vater ist im Himmel, wie er mich liebt, wie er alles für mich gegeben hat, dass Jesus der Weg ist. Und er hat mich dann in viele Sachen hineingeführt, mir die Tore geöffnet oder die Bindungen gebrochen. Ich habe heraustreten können durch seine Nähe. Also das war dann die Vergebung, auch die Sache aufzuarbeiten, was in der Ehe schiefgelaufen ist. Ich konnte meiner Frau vergeben, weil sie mich allein stehen lassen hat, weil sie mich abgelehnt hat auf einmal. Die Ablehnung konnte ich vergeben. Ich konnte mich rausbewegen aus der ganzen Sache mit der Esoterik. Am Anfang war es so, wollte ich, ja, hat immer noch der Feind gezogen, wollte mich immer wieder zurückholen und, hatte ich Kontakte zu diesen Leuten. Und dann habe ich gemerkt, das geht so nicht, ich muss ein klares Ja zu Jesus sagen. Und es war auch so bei mir, ich war im Traum erschienen, hat gesagt, ich muss mich entscheiden, entweder Hot oder Hü. Und es war ein ganz klares Ja dann von Jesus. Und auch ab dem war es dann auch klar, dass ich mit den Leuten, wo von dortmals ich gekannt hatte, einen Cut machen muss. Ich kann nicht bei mehreren Göttern dienen, nur einem. Und dann hat es auch angefangen, zu Hause auszuräumen. Das ganze Sach, wo noch da war, von Büchern, von auch Symbolen, wo in einem Haus gestanden sind, alles raus auszumisten, dass ich wirklich ganz frei werden kann. Und so hat es dann auch in der Gesundheit. Ich hatte seit Kindheit die Diagnose, dass ich Neurodermitis haben sollte, aber die habe ich nicht mehr. Die ist weg. Ich bin auch gesundheitlich geheilt worden. Und ja, und das ist immer noch ein Weg. Ich darf immer neue Sachen noch erkennen und erfahren, wo noch Sachen, wo noch Lügen ich manchmal aufsetze, tue, dass ich da davon frei werden darf.
Wie lange hat denn dieser Übergang zwischen Entscheidung für Jesus und Bruch mit der Esoterik gebraucht?
Ja, so knapp ein Jahr.
Und in diesem Jahr, auf welche Weise hat Gott sozusagen außer dem Traum an dir gewirkt, dass du langsam so den Übergang geschafft hast, dass du eine klare Entscheidung nur für Jesus getroffen hast? Haben dort andere Gläubige irgendwas damit zu tun gehabt, die dich begleitet, beraten haben?
Ja, einmal war es bei denen, wo ich mich bekehrt, also die mir mit Jesus wieder nahegebracht habe, Roland Mahnt, weil ich da im Austausch war, aber ich habe auch gemerkt, einfach, was die erzählt haben, das hat in meinem Herz bewegt, das hat mich eher abgestoßen da davon und so weiter. Also ich habe ganz klar gesehen, dass das nicht mehr die Wahrheit ist, dass da nur noch Lüge verbreitet wird, dass der Feind, ja, mich da hineinziehen will in Sachen, wo unwahr sind. Also zwar die Menschen selber nicht ihr Persönliches, aber so wie sie geredet haben, wie sie gewirkt haben, das hat mich abgestoßen.
Dann könnten wir also jetzt im Nachhinein sagen, während des Zeitlaufs von einem Jahr hat Gottes Geist an deinem Herzen so weit gewirkt, bis du bereit warst, einen kompletten Bruch zu machen.
Genau, so kann man es nennen, ja.
Wie war es bei dir, Simon? Hast du auch so eine Übergangszeit gehabt?
Ja, also dadurch, wie ich gerade schon erwähnt habe, dass die Sache erst nur in meinem Kopf war und noch nicht in meinem Herz und dass ich noch in meinem ganzen Umfeld praktisch war. Am Anfang war es bei mir so, ich habe mich dann selber belogen. Ich habe gedacht, okay, ich gehe jetzt in die Gemeinde, ich glaube jetzt an Jesus, jetzt kann ich in mein altes Umfeld gehen und bin praktisch der Gute, sage ich mal, und bringe den Jesus näher. Aber es war eher umgekehrt. Ich wurde immer wieder in mein altes Leben dort reingezogen. Und auch mit den Drogen war es so, ich habe lange weiterhin Drogen genommen, einfach weil ich es wollte, weil es mir Spaß gemacht hat, weil das meine Identität so gesehen war. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite wusste ich, dass Gott es nicht will. Ich habe dann auch immer gebetet, so bitte Gott, gib mir Kraft, dass ich das mit den Drogen sein lassen kann und sowas. Aber innerlich wollte ich es ja. Und heute weiß ich, Gott wird nicht über meinen eigenen Willen gehen. Und irgendwann habe ich dann aber die Erkenntnis bekommen und habe angefangen zu beten, dass Gott mir hilft, die Sünde zu hassen, dass Gott mir praktisch hilft, die Drogen zu hassen. Und erst so wurde ich dann auch frei von den Drogen. Ich muss sagen, bei mir, ich musste auch komplett mit meinem Freundeskreis cutten dann, einfach weil das nicht mehr zusammengeführt hat. So, die Bibel sagt schon, Licht und Dunkelheit kann ich zusammen wandeln. Und bei mir war es auch ein langer Prozess, 1,5 Jahre ungefähr, würde ich sagen. Weil Gott bei mir einfach auch viel verändern musste vom ganzen Denken, beziehungsweise eigentlich alles neu machen. Dadurch, dass ich halt viel in dem Deutschrap geprägt war, hatte ich ein falsches Frauenbild, eigentlich ein komplett falsches Bild von allem, würde ich sagen.
Ja, Marco, bei dir hat sich dann aber noch was ganz Tolles ereignet, auch was eure Familie, eure Ehe betrifft, was mich am Anfang doch umgehauen hat, weil ich dachte, wow, auch das gibt's. Und das habe ich total berührt, aber erzähl einfach mal selber.
Genau, also wie gesagt, als ich dann Jesus kennengelernt habe und er mich von vielen Sachen befreit hat und mich auch verändert hat in meinem Denken, in meinem Handeln, meinem Tun, war es so, dass ich dann eine Prophetie bekam, dass das, was der Feind zerstört hat, wieder zusammenführen will. Und er wird mir schöne Jahre bescheren, also ins Gute gehen mit mir und mich begleiten. Ich konnte am Anfang nichts damit anfangen, bis mir dann ich auch dafür gebetet wurde und so weiter. Und dann war es so, er hat mir meine Ehe zurückgegeben, meine Frau. Und das hat, ja, war dann so, dass es auch ein Weg war. Ich habe aber dann dran festgehalten und geglaubt, wenn Gott das zu mir spricht, dass es dann auch wahr wird. Und so ist es gewesen, dass wir uns letztes Jahr wieder näher gekommen sind, meine Frau und ich, und wir dann ja dieses Jahr wieder geheiratet haben.
Ja, da vorne sitzt sie übrigens.
Jawohl, ist auf jeden Fall ein Applaus wert. Unglaublich, was Jesus bewirkt. Und ich glaube, das tut gut, wenn man es selber erfahrt. Oder ich denke, viele hier, wo jetzt heute einfach da sind, haben auch ihre eigene Geschichte erlebt und sind vielleicht noch drin in Prozessen, wo sie vielleicht auch noch gar nicht so das Licht am Ende des Tunnels sehen. Aber das macht Mut, wenn man einfach weiß, Gott geht mit einem durch. Habt ihr jetzt in der Zeit einfach auch noch Begleitung, wo ihr sagt, es ist wichtig? Oder habt jemand, der euch mit an die Hand nimmt, sage ich mal, jetzt durch den Prozess auch, Jesus näher kennenzulernen, zu erklären oder zu zeigen, wie funktioniert vieles. Ja, man ist ja oftmals so, dass man sich dann auch fragt, okay, tue ich das Richtige? Du hast schon erwähnt, du hast am Anfang auch gedacht, okay, jetzt bin ich Christ, aber irgendwo, jetzt muss ich doch was verändern. Habt ihr da jemanden eurer Seite, der den Prozess mit begleitet? Simon?
Ja. Ja, voll. Also wie gesagt, Victor auf jeden Fall, gerade zu der Anfangszeit im Hauskreis, ich konnte einfach so viel lernen und so viel erkennen auch und natürlich auch die Gemeinde, die Gemeinschaft da und die Gemeinschaft mit anderen Christen war für mich einfach mega wichtig. Dadurch, dass ich davor eigentlich den ganzen Tag, sage ich mal, mit meinen Kollegen unterwegs war und dann Christ geworden bin und auch den Kontakt cutten musste, so habe ich die Gemeinschaft voll gebraucht. Also ich würde sogar sagen, dass ich ohne Viktor, ohne die Gemeinschaft, wäre ich wahrscheinlich nicht dran geblieben am Glauben.
Kann ich bejahen. Also im Anfang war ich dann so, dass ich wie eine Sucht nach Jesus da gewesen, immer größer. Ich hatte eigentlich alles genutzt, dass ich in die Gemeinde mit Gemeinschaft zu tun hatte. Dann hat man gleich einen Hauskreis gesucht, um Gemeinschaft zu haben. Dann hatte ich noch Kontakt zu meinen, die wo mich da geführt haben. Und so ist das wichtig gewesen, und es auch heute noch, dass ich Gemeinschaft habe, um mich auszutauschen mit Brüdern und Schwestern, wo mir Halt gebe, wo man auch miteinander betet tut für Dinge, auch in der Ehe. Und was halt bei uns jetzt mir bewusst wurde, ist in der Ehe, ich hatte früher in der Ehe eigentlich das meine Bedürfnisse und das auf alles auf meine Frau übertragen, dass sie mich erfüllen muss und so weiter. Und ich durfte erkennen, dass eigentlich das niemand kann außer Jesus. Und wegen dem ist jetzt auch Jesus der Mittelpunkt in unserer Beziehung, in der Ehe, das dritte Band, weil jeder nur durch Jesus erfüllt wird und nicht durch eine andere Person. Ich kann das nicht auf eine andere Person überstülpen, dass sie mich erfüllt, weil da zerbricht es und so ist auch dortmals unsere Ehe zerbrochen.
Ja, spannend natürlich, gell, dass man jetzt einfach auch merkt, also ich sehe das so aus den Augen der Gemeinde oder als Gemeindemitglied, wenn man merkt plötzlich, es kommt jemand rein, der sagt, ich habe mich entschieden, aber ich brauche jetzt Hilfe, damit ich Jesus im Alltag erlebe und ich mich schon hinterfragen muss oder fragen muss, wäre ich bereit, meine Zeit zu investieren für jemand, der jetzt kommt, der vielleicht erstmal gerade auf meiner Wellenlinie liegt, aber wo ich spüre, Gott möchte, dass ich ein Teil davon bin, dass jetzt jemand auch im Glauben wächst. Und das ist auch das, was ich auch für Gemeinde sehe, wenn wir sagen, wie wir sollen Licht der Welt sein. Ja, aber sind wir bereit, auch nicht nur einen Schritt zu gehen, sondern sind wir bereit, auch mit jemandem, und das habt ihr selber gespürt oder sagt es ja auch von euch, es ist wichtig, dass jemand uns begleitet, bin ich bereit, diese Meile mitzugehen. Was mich auch noch interessieren würde, auf jeden Fall zum Schluss, habt ihr gemerkt, dass Gott euch jetzt durch eure Geschichte eine Berufung gibt? Spürt ihr, dass Gott mehr für euch hat? Und habt ihr schon so eine Richtung, wo ihr denkt, ja, ich habe etwas erlebt, Gott hat mich geheilt und er hat jetzt etwas mit mir vor? Marco, das Mikro schon so.
Ja, gerne. Nee, also das war mir bewusst, wo der Schritt kam, auch wieder die Ehe zusammen, wo wir wieder geheiratet haben, dass es in diesem Bereich den Beruf liegt, auch das weiterzugehen, das Zeugnis jetzt des anderen mitzuteilen, weil Gott will durch uns wirken als Ehepaar und als Einzelne, dass wir anderen Mut geben können, weil was Gott bei uns bewirkt hat, das kann er noch tausendfach mehr und auch bei anderen wirken. So denke ich mir, wird Gott mich einsetzen, auch in meinem Arbeitsumfeld einfach offen zu sein und dort zu wirken. Also er gebraucht mich auch dort, durch die letztens erfahren, wusste ich nicht, dass auch ein Arbeitskollege von mir gerade auf der Suche nach jemand ist, weil er Halt brauchen tut, weil er eine Sache in seiner Familie, seine Mutter hat Krebs und ja. Dann habe ich mal geöffnet und mitgesprochen, so kann man auch dann im Kleinen wirken und so mich benutzen lassen.
Man hat plötzlich mehr Mut, auch den Mund aufzumachen, wenn man selber weiß, als Betroffener, ich habe das auch erlebt, dass jemand mich angesprochen hat. Simon, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich würde auch ganz kurz, wenn es okay ist, von davor noch was ergänzen.
Ja, gerne.
Und zwar, ich habe ja gesagt, bei mir war es ein langer Prozess von 1 bis 1,5 Jahre. Und ich möchte dazu sagen, dass ich nicht glaube, dass es wegen Gott so ein langer Prozess ist, sondern wegen meinem eigenen Willen, weil ich einfach nicht wollte, sage ich mal. Und deswegen oft sind wir so in Sünden verstrickt oder sind sie gewohnt, sage ich mal, dass wir so in der Komfortzone da drin sind. Aber wie du schon gesagt hast, so irgendwann kommt der Punkt und umso früher, umso besser, wo wir sagen, wir machen ganze Sache mit Jesus. Und dann heißt es auch wirklich 100%. So die Bibel sagt, wir können nur für Gott sein oder gegen Gott sein. So es gibt kein Mittel drin. Deswegen ist es so wichtig, wirklich 100% für Jesus zu geben. Und genau auch dadurch zu der Berufung. Ich denke, dadurch, dass ich das alles durchgemacht habe mit den Drogen, mit dem Umfeld und so alles und dadurch, dass ich früher viel Musik gehört habe, glaube ich auf jeden Fall, dass mich Gott genau bei diesen Leuten auch gebrauchen möchte, wo noch in demselben Umfeld sind und dass er gerade bei mir auch das durch die Musik nutzen möchte. Ich meine, gerade für die Jugend, ich habe es ja bei mir selber gesehen, wie sehr mich die Musik geprägt hat, eigentlich meinen kompletten Werdegang hat die Musik geprägt und deswegen glaube ich, dass ich damit wirklich ja auch gerade die Jugend erreichen kann, so Gott möchte auf jeden Fall.
Ich würde gerne auch noch eine sehr intime Frage stellen, nämlich bei dir, Marco, Gott hat dich freigemacht von Pornografiesucht, auch von diesem sinnlosen Daherleben, einfach so ohne das ewige Ziel zu haben. Und bei dir war es von den Drogen. Wie ist es denn heute? Seid ihr 100% frei von allem? Keine Versuchungen mehr? Wie geht es euch heute damit?
Also der Feind steht immer wieder da und probiert Gedanken reinzustreuen oder Erinnerungen, aber ich weiß, wer ich bin, wer in mir ist, welche Identität ich habe und tu dann ganz klar ihm die Lehren und dass er keine Chance hat, dass er weichen muss. Aber Versuchungen sind immer wieder da, weil ja, er will zurück
und was kämpfen. Was machst du dann, wenn die Versuchung anklopft?
Ja, einmal Gebet und einmal meine Vollmacht, was ich habe, in die Autorität in Jesus, dass ich Herr bin oder er Herr ist und nicht jemand anders, dass er weichen muss mit den Gedanken.
Bei dir, Simon.
Ja, also wie er schon gesagt hat, die Versuchungen sind immer da. Ich glaube, die werden auch, solange wir hier auf der Erde sind, werden wir die Versuchungen haben. Es gibt so einen guten Satz eigentlich so, man kann nicht verhindern, dass die Vögel über unseren Köpfen fliegen, aber man kann verhindern, dass sie Nester setzen. Das heißt, wenn wir merken, es kommt schon ein Gedanke, der sündhaft ist, dann müssen wir ihn direkt da abschneiden und gar nicht erst zulassen. Weil wenn wir ihn zulassen und schon anfangen, darüber nachzudenken, ist es eigentlich schon zu spät, dann wird er Wurzeln schlagen. Deswegen, wie du gesagt hast, eigentlich, wenn der Gedanke kommt, direkt ins Gebet gehen, direkt die Autorität von Jesus nehmen und den Gedanken eigentlich wegschicken. So, weil Sünde ist, ja, Sünde führt zum Tod, so. Wir dürfen nicht damit flirten, nicht damit spielen. Es gibt auch so einen Vlad Savchuk, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat mal was Gutes gesagt. Er hat gesagt, wir sollen nicht so nah an die Klippe gehen, dass wir gerade noch dastehen und nicht runterfallen, sondern eigentlich sollen wir so weit weg von der Klippe gehen, wie es nur geht. Und genauso ist es mit Sünde. Wir sollen nicht mit der Sünde flirten oder spielen, sondern eigentlich so weit weg von der Sünde rennen, wie es nur geht.
Ja, und das aber immer so leben ist nicht einfach, vor allem wenn man im Alltag drinsteckt. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man Brüder und Schwestern um sich hat, die einen, oder man sich gegenseitig dann erinnert, weil wir sind ja alle irgendwo wo gleich. Und deshalb ist Gemeinde gut und Gemeinde so wichtig. Eine Frage hätte ich noch, die habe ich auch letztes Mal gestellt, die sogenannte Umkehrfrage. Ihr seid mehr oder weniger jemand, wo das jetzt erlebt hat und ihr habt Gemeinde mehr oder weniger wahrgenommen. Was würdet ihr denn einer Gemeinde mitgeben in Bezug auf Menschen, die Jesus nicht kennen? Wo sagt ihr, hey, achtet darauf, nehmt es so wahr. Ganz wichtig, dass wir Menschen nicht übersehen, die auf der Suche sind. Gute Frage, ja.
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, den Menschen abholen, dort wo er ist. So, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, wir sind alle auf einem unterschiedlichen Erkenntnisstand. Und gerade bei manchen Menschen bringt nichts, wenn man dann hingeht und man fängt direkt an zu predigen und zitiert Bibelverse oder so, sondern einfach den Menschen wirklich in ihrem Schmerz begegnen, da wo sie gerade die Hilfe brauchen, die Liebe einfach so, ja, zeigen, würde ich sagen. Und sich auch in die Menschen so rein investieren. Du hast vorhin so gesagt, ist man bereit dafür, aber Ja, wenn man, ich glaube, wenn man so schon denkt, dann muss man sich überlegen, ist das jetzt mein Wille oder ist es Gottes Wille? Weil ich glaube, Gottes Wille ist es immer, dass wir uns in die Menschen rein investieren. Und auch ich lese aus der Bibel raus, dass Jesus eigentlich immer auf die Menschen zugegangen ist und ist ihnen dort begegnet, wo sie gerade Hilfe brauchen. So, er hat auch nicht sinnlos einfach mit irgendwelchen Zitaten oder so um sich geschmissen, sondern ist den Menschen eigentlich immer in ihren Schmerzen, in ihrem Leid begegnet.
Dankeschön.
Ja, und ein Bereich, wir sollen mal unsere Blase verlassen. Wir haben so viele Gewohnheiten, wie du vorher gesagt hast, auch in der Adventszeit. Wir sehnen uns nach, oft nach weiße Weihnachten.
Jedes Jahr.
Und Weihnachten und solche Sachen. Und so ist es auch oft im Gemeindeleben. Wir haben unsere Abläufe, wir haben unsere Dinge. Und wir sollten einfach mal wieder neu uns orientieren, auch auf, wie man den Menschen begegnen kann. Auch in der Familie, im Umfeld. Wer hat so seine Gewohnheiten und diese darf man mal durchbrechen.
Sehr schön. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr uns habt dran teilnehmen lassen, an eurer Geschichte, wie es euch ging, was ihr erlebt habt und was einfach auch wieder rauskommt, dass wir sagen, hey ja, wir müssen wieder mehr auf Menschen zugehen, sie sehen und sie abholen, da wo sie sind, in ihrem Dunkeln, in dem, wo sie einfach das Licht suchen. Herzlichen Dank.
Danke, dass wir da sein durften.
Ein Applaus wert, dass ihr hier... Ja, bevor ihr wieder hinsitzt, ihr bekommt auch noch unsere Goldstücke. Die habe ich versteckt. So, passend zum